Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mit mir im Studio, Manuel Schäffler.
Guten Tag.
Kilian Karger.
Schönen guten Tag zusammen.
Und nach langer Abwesenheit bin ich auch wieder dabei. Mein Name ist Richard Rupp. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Text von Immanuel Kant, nämlich seinen kurzen Aufsatz über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen. Ganz grob, Kant behandelt in diesem Aufsatz oder er stellt sich der Frage, können wir uns eine Situation vorstellen, in der es gerechtfertigt ist, zu lügen, unter dem allgemeinen Grundsatz gesehen, dass wir Lügen eigentlich nicht sollten oder dass Lügen eigentlich absolut verboten ist. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt auch noch näher drauf ein. Und er reagiert ja eigentlich damit auf einen französischen Philosophen, der ihn praktisch einen Vorwurf macht. Welchen Vorwurf macht er ihm denn?
Ja, Benjamin Constant macht ihm den Vorwurf, dass die unbedingte Pflicht, die Wahrheit zu sagen, jede Gesellschaft unmöglich machen würde. Und ja, der französische Philosoph folgert dann daraus, aus diesem Problem, dass es Ausnahmen geben muss für dieses Gebot, immer die Wahrheit zu sagen. Und er würde das so formulieren, diese Ausnahme, dass er sagt, die Wahrheit zu sagen ist eben nur eine Pflicht gegenüber denjenigen, die auch ein Recht auf die Wahrheit haben. Aber kein Mensch hat ein Recht auf eine Wahrheit, die anderen Menschen schadet.
Also er macht es auch in einem Beispiel auf. Das sollten wir an der Stelle auch ausführen. Manuel, wie ist denn dieses Beispiel aufgebaut? Was denkt er sich denn da, der Constant?
Also zunächst einmal gehen wir nochmal einen Schritt zurück und hoffen, dass du der Überzeugung warst, dass Constant Franzose war, weil sonst hättest du ja gelogen, ja. Der gute Mann war nämlich Schweizer.
Echt?
Ja. Und da kommen wir eigentlich ja schon mal zu einer ersten Unterscheidung, die Kant trifft, bevor ich zu dem Beispiel komme, nämlich der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Es ist ja gar nicht unsere Pflicht, objektive Wahrheit wiederzuspiegeln, weil wir ja gar nicht wissen können, was objektiv wahr ist zunächst. Aber wir sollten wahrhaftig sein im Sinne einer Ehrlichkeit und versuchen, möglichst ehrlich nach bestem Gewissen unsere Äußerungen zu treffen. Insofern hast du ja nicht gelogen, wenn du der Überzeugung warst, dass Constant Franzose war, obwohl er eigentlich Schweizer war. Und Kants Beispiel funktioniert nun aber erstmal so, und das hat mit dieser grundsätzlichen Unterscheidung auch noch gar nicht so viel zu tun, das Beispiel, aber das wird uns dahin führen. Jemand klopft an meiner Tür, sagt, er versteckt sich vor einem Mörder und ich gewähre ihm Unterschlupf und etwas später klopft es wieder an meiner Tür und es ist der Mörder, der klopft und fragt, ob die Person in meiner Wohnung ist und dann werde ich nach oberflächlicher Kantlektüre dazu verpflichtet, dem Mörder die Wahrheit zu sagen. Die Person, die sich in meiner Wohnung versteckt, ist in meiner Wohnung.
Ja, und genau würde da ja der Einwand des französischen Philosophen, weil Kant nennt ihn im Text nämlich auch konsequent französischen Philosophen, dann einhaken. Und zwar würde er sagen, genau da steht ein Mensch vor mir, nämlich dieser Mörder, der einfach kein Recht darauf hat, die Wahrheit zu erfahren von mir, weil er eben mit dieser Wahrheit jemand anderem schaden will. Und zwar eben der Person, die sich bei mir verstecken will. Die möchte er ermorden und davor kann ich die Person schützen, wenn ich einfach in diesem Fall nicht die Wahrheit sage. Also da hätte ich eine Ausnahme zu dem allgemeinen Verbot zu lügen.
Ich meine, warum, vielleicht müssen wir auch mal anders fragen, das allgemeine Verbot zu lügen, warum ist es denn so zentral? Warum ist es denn so wichtig? Also warum ist das überhaupt so ein Diskurs, den wir jetzt an dieser Stelle aufmachen müssen? Weil im Alltag, blöd gesagt, erleben wir es ja ganz oft, dass wir lügen. Wir sehen ja, es gibt Lügen immer noch. Und gerade sowas wie die Notlüge, worum es ja jetzt in dem Fall geht, also wo ich sozusagen gegen ein moralisches Gesetz verstoße, um ein höheres moralisches Ziel zu erreichen, das ist ja was allgemein irgendwie anerkannt ist erstmal.
Naja, Kants Begriff von Lüge ist nicht, dass meine Lüge jemandem schaden muss, sondern Kants Begriff der Lüge funktioniert schon so, dass das einfach, wenn ich lüge, dann schade ich einfach der gesamten Menschheit, weil die Kommunikationsgemeinschaft aller Menschen dadurch unbrauchbar wird, wenn wir lügen. Und deswegen dürfen wir nicht lügen. Der Grundsatz, den Kant vermuten lässt. Und Constant versucht ja dann, Kant und den kategorischen Imperativ ad absurdum zu führen, weil wenn der Mörder klopft und fragt, ob das Opfer in der Wohnung ist, dann kann ja niemand wollen, dass es ein Gesetz gibt, das verlangt, dass wir lügen, weil ich den Mörder ja nicht anlügen darf. Und zunächst scheint der kategorische Imperativ damit ad absurdum geführt.
Ja, was ist denn der kategorische Imperativ oder was besagt er denn genau? In dem Falle jetzt. Weil also wir können ja nicht den, wir müssen ihn ja schon irgendwie einführen, ne?
Ja, und wir können ja auch nicht von dem einen kategorischen Imperativ sprechen, sondern es gibt ja da auch verschiedene Formulierungen. Also und er geht ja auch gar nicht wirklich auf den Begriff als solchen erstmal ein. Aber jetzt, wo der Begriff gefallen ist, müssen wir natürlich auch in einer gewissen Form einführen und erklären. Und ich glaube, was man hier anwenden könnte, wäre die Formulierung des kategorischen Imperativs. Ich glaube, das ist die, Verallgemeinerungsform? Das
ist die erste, ja.
In der er sagt, wir müssen überprüfen, ob eine Maxime für unsere Handlung zu einem allgemeinen Gesetz taugen würde. Also das, was ich mir überlegt habe, was meine Handlung begründet, das müsste auch so verallgemeinerbar sein, dass man ein Gesetz daraus formulieren könnte, an das sich jeder Mensch zu jeder Zeit immer halten müsste. Und da kommt man zurück auf das, was du zum Lügen gesagt hast, Manu, nämlich, dass Kant sagen würde, die Wahrheit sagen ist so ein Fall. Also die Maxime, ich darf nicht lügen, die taugt zum allgemeinen Gesetz, weil wir wollen, dass Menschen immer die Wahrheit sprechen, weil das einfach die Grundlage ist für menschliches Zusammenleben. Also das wäre verallgemeinerungsfähig. Andersrum, zu lügen, also zu sagen, meine Maxime ist, ich darf in bestimmten Situationen lügen, zum Beispiel, wenn andere Menschen bedroht sind. Diese Maxime ist nicht verallgemeinerungsfähig, weil wir dann das Problem hätten, dass dann rauskommen würde, dass es einfach in Ordnung ist, in manchen Situationen zu lügen. Und damit hätten wir natürlich das Problem, dass wenn wir als Menschen, die eben darauf angewiesen sind, miteinander zu kommunizieren, insbesondere dann, wenn wir Verträge aushandeln, weil wir dann eben nicht mehr in jeder Situation dem Gegenüber Glauben schenken können.
Dieser Text, da geht es ja auch um so eine, oder zumindest so wie ich ihn gelesen habe oder verstehe, geht es ja um eine Schnittstelle zwischen Rechtstheorie und Moraltheorie auf der einen Seite. Das ist dann natürlich die Frage, was machen wir mit diesem Begriff des Gesetzes? Also geht es hier um ein moralisches Gesetz, so wie Kant sich das vorstellt, das dann irgendwie auch eine Rechtsgrundlage in der Gesellschaft auch darstellt? Oder geht es hier um ein losgelöstes Gesetz, das irgendwo in einem Rechtsbuch dann am Ende steht, das dann einfach auch keinen Zusammenhang mehr dazu hat? Also geht es darum zu sagen, wir bauen einen Rechtskörper, in dem ich nicht dafür verklagt werden kann, dass ich eine Notlüge anbringe? Oder geht es darum zu sagen, allgemein, wenn wir als Menschen zusammenleben wollen, dann können wir das Lügen nicht befürworten. Dann müssen wir eigentlich immer, wenn wir können, der Lüge widersprechen und auch den Lügnern widersprechen. Einfach weil das, wie der Manuel schon so schön gesagt hat, einfach irgendwie unseren ganzen sozialen Zusammenhalt auch irgendwie unterminiert. Und gerade in so einem aufklärerischen Kontext, Kant ist ja ein Denker der Aufklärer, wo jetzt wir versuchen ja Gesellschaft nicht mehr unbedingt einfach dadurch bestimmt wird, dass es einen König gibt oder ein ganz stark positiv ausformuliertes Gottesgnadentum etc., also ganz klar abgeleitet ist, woher das kommt, sondern gesagt wird, nein, die Bürger sollen sich irgendwie untereinander einigen. Das heißt, dass alles, was wir machen in so einer Gesellschaft, basiert irgendwie auf Verträgen. Das heißt, aus einem reinen Rechtsdenken heraus, wenn wir lügen, verraten wir praktisch die Grundlage unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft auf Verträgen basiert inzwischen.
Genau darin liegt aber eine Tücke, die diesen Text vielleicht auch sehr brisant macht, weil man damit sehr viel rechtfertigen kann. Man kann aus diesem Grundsatz überhaupt nicht lügen zu dürfen, sowohl eine Denunziationskultur wie in der DDR ableiten, dass man sagt, naja, wenn der Staat fragt, ja, dann musst du natürlich ehrlich sein und darfst nicht lügen und musst deinen Nachbarn anschwärzen, obwohl das eigentlich ein herzensguter Mensch ist und du das Regime auch selbst für unrecht erachtest. Mhm. Aber gleichzeitig lassen sich eben hervorragende demokratische Grundsätze, die jedem Menschen das gleiche Recht zusprechen, aus diesem Grundsatz des Nichtlügens ableiten.
Das, so wie ich dich verstanden habe, in dem Moment, diese Idee des ganzen Nichtlügens, die ist vor allem dann interessant, wenn es um die Idee einer freien Gesellschaft geht.
Ja, und es ist vor allem nur dann allen Menschen dienlich, und es geht ja Kant dann auch letztlich um das Recht aller Menschen, wenn die daraus abgeleiteten Rechtspflichten, ja, und Recht ist ja das, also Rechte schützen ja einen Menschen, nur allen Menschen dienlich sind.
Ja, und das formuliert er ja auch. Er sagt ja auch, wir müssen immer mit der Prämisse arbeiten, dass wenn wir so eine Gesellschaft bilden, dass das auf Gleichheit basiert und dass das darauf ausgerichtet ist, dass es am Ende eine freie Gesellschaft werden soll. Wenn wir diese beiden Prämissen schon mal anwenden, dann wird klar sein, dass es dieses Problem zwar in der Praxis geben kann, dass so ein Lügenverbot missbraucht werden kann, aber dass zumindest, sag ich mal, unsere Idee, die wir haben, dass das schon mal die richtige ist. Und nach sowas suchen wir ja auch, wenn wir eben ein allgemeines Gesetz formulieren wollen.
Also würdet ihr sagen, so eine Auslegung des kategorischen Imperativs als eine Version von Alltagsmoral würdet ihr jetzt hier nicht sehen? Also ihr würdet hier sagen, okay, Kant sagt, in einem politischen Kontext oder in dem Sinne eines Rechtskontexts können wir kein Recht auf Lügen in irgendeiner Form einführen, weil das einfach ganz massiv unser eigenes Rechtssystem unterwandert. Und darüber hinaus können wir Lügen generell nicht einführen, weil es halt, wie er immer schreibt, die Menschheit als solche, also uns irgendwie als wahrhaftige Subjekte einfach irgendwie entmündigt.
Also ich würde dir da recht geben, erstens. Und zweitens spricht er ja auch interessanterweise davon, was er sonst ja selten tut, von tatsächlich den Folgen von einer Handlung. Weil eigentlich spielt ja in seiner Ethik die Folge meistens keine besonders große Rolle bei der Abwägung, was soll ich tun. Aber in dem Fall sagt er eben, selbst wenn ich Einzelne schützen kann durch eine Lüge, dann schade ich eben der ganzen Menschheit, wenn ich diese Notlüge einsetze in einer Situation, wo ich einfach gefragt werde und nicht ausweichen kann.
Ja, aber das muss ja noch nicht mal eine Notlüge sein. Wenn ich lüge, um die Interessen einer bestimmten Personengruppe zu fördern, schade ich natürlich allen Menschen dadurch außer dieser bestimmten Personengruppe. Aber letztlich schade ich doch allen Menschen damit durch diese Lüge.
Ja, es ist, wenn wir halt auf diese Basis von so Alltagsmoral sind, extrapoliert er halt so ein bisschen diese Formulierung, so wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Dass man eben sagt, wenn Menschen halt dadurch auffallen, dass sie lügen in Situationen, dann ist im Kleinen wie im Größeren es einfach nicht mehr möglich, vernünftige Verträge zu schließen, die wir aber brauchen, um eben sowas wie Recht einzuführen. Das geht im ganz Kleinen schon so. Er spricht ja auch von so kleinen Gemeinschaften, bei denen das schon absolut notwendig ist, dass nicht gelogen wird. Und dann sagt aber, je größer so eine Gesellschaft wird, desto mehr wird die ja bestimmt durch Gesetze, durch größere Regelkonstrukte, die dann vielleicht nicht mal mehr von den Menschen selber verabschiedet werden, sondern von Repräsentanten. Und da ist es natürlich noch mal viel drastischer, wenn da eine Lüge irgendwo ins Spiel kommt.
Ja, also der Punkt ist, das große Problem beim Lügen ist, Lügen zerstört im Prinzip das Vertrauen, das wir brauchen, wenn wir irgendwie Herrschaftsformen etablieren wollen, aber auch wenn wir irgendwie gemeinsam durch den Alltag gehen wollen zusammen. So, was machen wir jetzt aber? Weil ich meine, irgendwo verstehe ich schon die Intuition zu sagen, ich kann doch nicht dafür ernsthaft strafbar sein, dafür, dass ich dem anderen jetzt das Leben rette, wenn der Mörder an meiner Haustür klingelt.
Ja, er sagt in gewisser Weise kann ich das nicht, weil das gar keine freie Entscheidung ist. Also niemand kann von mir verlangen, dass ich die Entscheidung treffe, jetzt die Wahrheit zu sagen oder zu lügen, sondern er sagt, es ist sowieso meine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Und dafür kann ich auch nicht gestraft werden, auch in der Situation, wo andere zu Schaden kommen. Er sagt aber umgekehrt, wenn ich diese Lüge benutze, um jetzt dieses Menschenleben zu retten, dann bin ich völlig verantwortlich dafür, für alle Folgen, die danach passieren.
Na, vor allem, wenn ich lüge, dann schade ich der ganzen Menschheit, wenn ich die Wahrheit sage, kann ich aber gar nicht wissen, wie sich die Wahrheit sagen in der Zukunft auswirkt. Genauso wenig kann ich aber wissen, wie sich mein Lügen in der Zukunft auswirkt. Deshalb ist es einfach besser, die Wahrheit zu sagen.
Ja, es ist eben immer richtig, die Wahrheit zu sagen. Und es ist oftmals problematisch zu lügen, weil wenn da schlechte Folgen rauskommen, dann bin ich haftbar dafür. Und die Menschheit als solche wird geschädigt, weil eben die Grundlage zerstört wird, auf der all unsere Verträge basieren. Also in beiden Situationen, für mich als Einzelner und für die Gesellschaft als Gesamte, ist es einfach schädlich zu lügen.
Also und so ist es halt nicht nur im Kleinen, sondern so ist es in der gesamten Menschenfamilie. Aber auch, und das scheint mir einer der stärksten Sätze dann in diesem Text zu sein, dass er sagt, das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden. Also beispielsweise nehmen wir eine demokratische Gesellschaft, und demokratisch erlassene Gesetze dürfen ja niemals Recht brechen. Ja? Die Reichsermächtigungsgesetze 1933 haben ja de facto demokratisches Recht gebrochen, indem sie die Demokratie abgeschafft haben. Aber nur formal korrekt erlassene Gesetze sind auch legitime Gesetze. Und man kann Gesetze halt nicht anfechten, weil man sie für ungerecht hält, sondern nur, wenn sie übergeordnetem Recht widersprechen. Und so eine Hierarchie von Rechten und Pflichten vertritt auch Kant. Und weil er so rigoros und so absolut seine Grundsätze des Nichtlügens in den Vordergrund stellt, kann er sagen, dass Rechte allen Menschen Sicherheit geben. Und bestimmte Interessen dürfen nicht über geltendes Recht gestellt werden. Und für Kant ist es eben geltendes Recht auch nicht zu lügen. Und wenn wir in diese Grundsätze auch nur ein Mühe einreißen lassen, dass wir anfangen können zu lügen, ja dann ist diese ganze Basis eben zerstört und dann geben die Rechte und die Gesetze auch den Menschen keine Sicherheit mehr.
Also in einer gewissen Weise kehrt Kant eigentlich diesen Vorwurf um, den Constant macht. der ja sagt, wenn eine Gesellschaft Wahrheit Pflicht ist, dann ist die Gesellschaft unmöglich. Und Kant würde sagen, nein, wenn Lügen möglich sind oder wenn es Ausnahmen von der Regel gibt, dass man die Wahrheit zu sagen hat, dann ist Gesellschaft eigentlich unmöglich.
Ja gut, aber jetzt in der Gesellschaft, wenn wir jetzt mal in die Gesellschaft schauen, auf die Alltagsebene, da gibt es ja schon einfach sehr, sehr viele Momente des Lügens. Ne? Auch wenn wir jetzt im Rechtsbereich bleiben.
Also ich würde das Verschweigen in Situationen setzen, die nicht hier gemeint sind. Weil er sagt ja öfter im Text, so es ist eine Situation, in der ich unausweichlich Ja oder Nein sagen muss. Mhm. Und damit schließe ich die Situation eigentlich aus, in der ich die Möglichkeit hätte, was zu verschweigen.
Naja, ich habe das jetzt auch angebracht, weil wir zum Beispiel uns im Arbeitsrecht ja vorfinden, dass ich zum Beispiel, glaube ich, Schwangere keine Angabe darüber, also Frauen müssen keine Angabe darüber machen, ob sie schwanger sind oder nicht beim Einstellungsgespräch oder bei einer Bewerbung. Oder ich muss keine Angabe darüber machen oder auf eine Nachfrage hin zu psychischen Krankheiten reagieren von einem Arbeitgeber erstmal. Na, gibt dann bestimmte Fälle, wo das gilt, aber das sind ja Momente, wo ich zum Beispiel, keine Ahnung, nehme jemanden, der ADHS hat, wo ich das weder in meine Bewerbung reinschreiben muss, noch wenn mich mein Arbeitgeber darauf anspricht, ich dem irgendwie der Rechenschaft drüber schuldig bin.
Ja, und dann wären wir in einer Situation, wo es eben nicht unbedingt geboten ist, mit Ja oder Nein zu antworten, sondern könnte das dann verschweigen. Natürlich könnte das auch negative Konsequenzen für mich haben.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Also ich bin absolut dafür, dass man das, was Kant hier sagt, nämlich, dass es die Pflicht gibt zur Wahrhaftigkeit, dass man das nicht ausweitet auf, sobald mir irgendwas durch den Kopf geht, muss ich das auf jeden Fall loswerden und jedem sagen. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt gefragt werde oder auch wenn es mir unangenehm ist zu antworten, ist es nicht der Zwang zu antworten, sondern ich glaube, es bezieht sich wirklich meiner Meinung nach auf Situationen, in denen ich nicht ausweichen kann.
Ja, und Kant sagt ja auch, jemand, der sich irgendwie die Möglichkeit einräumt, eine Ausnahme in Bezug darauf wahrhaftig zu sein, selbst eingesteht, der ist halt einfach schon ein Lügner in Potenzia, also ein möglicher Lügner in der Zukunft, weil er eben zeigt, dass die Wahrhaftigkeit, also die Ehrlichkeit, für ihn selbst keine Pflicht ist. Und wer sich selber so eine Ausnahme von dieser Regel schafft, die, und Kant sagt es ja auch, ihres Wesens nach keine Ausnahme fähig ist, widerspricht sich einfach schon selbst dann dadurch.
Also er widerspricht halt der Regel des Lügenverbots. Ja. Er widerspricht nicht sich selbst. Also er macht sich selber schuldig, dabei ein Lügner zu sein. Und die Regel des Lügenverbots ergibt einfach keinen Sinn, wenn die Ausnahmen enthält. Weil er sagt, das ist einfach allgemein gültig, das ist notwendig. Und deswegen kann ich nicht sagen, es ist notwendig und allgemein gültig, bis auf diese eine Ausnahme, die ich einführe. Nämlich in genau dieser Situation, wo der Mörder vor der Tür steht.
Ja, das ist ja das, was er mit dieser ganzen Diskussion über den mittleren Grundsatz meint, ne? Das ist ja genau das, was du meinst. Du hast jetzt irgendwie deinen übergeordneten Grundsatz, also irgendwie den kategorischen Imperativ. Ich lese es einfach nochmal kurz vor. Handel nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und das heißt dann in Bezug auf Wahrheit, ich darf nicht lügen, ne? Das ist dann der mittlere Grundsatz so. Und jetzt ist halt immer die Frage, kann ich diesen mittleren Grundsatz, dieses ich darf nicht lügen, in irgendeiner Form modifizieren? Also wie geht mir da irgendwie immer sehr schnell drüber hinweg, aber da ist ja schon erstmal ein Konflikt da, ne? Also wenn wir jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur eine Rechtsdiskussion, sondern auch irgendwie eine moraltheoretische Diskussion. Und Manuel, ich verstecke mich bei dir hinten im Schrank und du weißt, der Mörder Kilian klingelt an der Tür und wenn du ihm jetzt sagst, dass ich da bin, dann kann der vermutlich reinkommen. Dann, also das ist ja schon erstmal irgendwie ein ethisches Konfliktmoment.
Naja, also nur weil der Kilian an meiner Tür klingelt und dich umbringen will, ja. Und er klingelt, ja, und ich mache die Tür auf und er fragt mich, ist der Richie da, ja. Dann sage ich ja nicht, ah, servus Kilian, ja, der Richie ist da, komm doch bitte rein, schön, dass du ein Messer dabei hast, oder? Also
in der Situation wüsstest du ja, dass ich der Mörder bin. Ich würde dir auch sagen, guten Tag, ich bin hier, um Richard Rupp zu ermorden. Ist der hier?
Naja, aber das kannst du ja über fünf Ecken irgendwie wissen, ne? Es kann ja auch vorher zu ihm reinkommen und sagen, keine Ahnung, irgendwie der Kilian rennt irgendwie hinter mir her, kann ich mich da kurz bei dir hinten im Schrank verstecken, blöd
gesagt. Ja, aber trotzdem trotzdem kann ich ihn ja nicht anlügen und trotzdem ethisch richtig handeln, ne? Ich kann ja sagen, ja, der Richie ist da und ihm die Tür vor der Nase zuknallen.
Ja, okay. Wir können jetzt hier auch einfach 3 Millionen Ausnahmen und Sondersituationen bauen.
Aber genau das sagt ja Kant auch, ja. Nur weil ich ihn nicht anlüge, kann ich einfach nicht alle Zufälle, die in Zukunft passieren könnten. Ja, Kilian kann ja auch, ich kann ihm ja auch die Wahrheit sagen. Er geht rein, stolpert und ersticht sich selber mit seinem Messer, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass er dich nicht umbringt, dass es einfach immer noch geboten ist, die Wahrheit zu sagen.
Na, was heißt immer noch? Es wäre immer geboten, die Wahrheit zu sagen.
Ja, es bleibt geboten, die
also
Wahrheit.
Also man kann natürlich das schon kritisieren und ich bin da auch eher bei dir, Richie, dass man sagt, Klar hätte man erstmal sowas wie einen Gewissenskonflikt. Das würde man den allermeisten Menschen erstmal unterstellen, dass sie sonst eigentlich gerne die Wahrheit sagen, aber in dieser Situation tatsächlich denken würden, ich tue mir sehr schwer damit, jetzt die Wahrheit zu sagen. Und ich glaube, die meisten Leute würden dann schon zum Lügner der Möglichkeit nach werden, wie Kant sagen würde, weil sie nämlich doch erstmal denken würden, gibt es nicht irgendeine Situation, da rauszukommen, ohne die Wahrheit zu sagen.
Ja, ja, genau. So, aber und Kant ist da ja unmissverständlich und sagt, nee, da brauchst du keine Situation, um rauszukommen. Und er gibt ja auch selber noch so ein Beispiel, ja, dass es doch möglich ist, nachdem ich Kilian auf die Frage, ob du im Haus bist, mit Ja geantwortet habe, du doch schon längst aus dem Fenster geklettert sein könntest.
Ja, nochmal, also mir geht es jetzt nicht um diese ganze, wir können am Ende nicht genau wissen, wie Handlungen sich vollziehen, These, da können wir auch wieder das Trolley-Problem aufmachen, was lustig ist, weil Philippa Furt ja ähnlich auch mitargumentiert und sagt, wenn wir generell über Ethik reden, dann sollten wir nicht über Handlungskonsequenzen und irgendwelche Regelparagraphen nachdenken, sondern irgendwie mehr über Tugenden etc. nachdenken. Und sie begründet das mit darin, dass wir ja gar nicht oft wissen, dass wir gar nicht oft genau vorhersehen können, was jetzt eigentlich genau die Konsequenzen unserer Handlungen sind. Die Sache ist ja nur die Intuition zu lügen, die ist halt erstmal sehr, sehr stark da. So. Die ethische Frage, die sich da stellt, wenn ich eine Theorie habe, die so stark erstmal gegen unsere eigentliche Grunddisposition geht, nämlich du willst ja in 9 von 10 Fällen mit den Informationen, die du hast, wäre jetzt die erste Entscheidung zu sagen, okay, nein, ich sage nicht, dass der Richard da ist, weil dann, keine Ahnung, sonst kommt der Kilian mit 10 Spezien wieder. Es gibt ja auch Möglichkeiten in die andere Richtung, dass du ihm halt dann Informationen gibst. Ne? Das ist ja genau der Punkt erstmal zu sagen. So. Also darum geht es ja nicht darum zu sagen, die Handlungskonsequenzen sind nicht vollkommen nicht absehbar, ansonsten bräuchte man nämlich auch irgendwann gar nicht mehr zu handeln.
Ja, und er sagt ja auch, genau darauf kommt es an, dass es eben verschiedene Formen von Handlung sind. So, es ist eine andere Handlung zu sagen, ich sage die Wahrheit, ich sage, dass mein Freund im Haus ist, als ich tue jetzt meinem Freund aktiv Unrecht, indem ich die Wahrheit sage. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. So, die Tatsache, dass jemand ermordet wird, hat erstmal nichts damit zu tun, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Die Wahrheit sagen muss ich sowieso. Und das ist natürlich auch eine extreme Anforderung an den Einzelnen, zu sagen, ja, das muss man so sehr verinnerlicht haben, dass man sowieso die Wahrheit sagen muss, dass man diese Frage gar nicht mehr im Kopf hat. Und trotzdem hat man eben diese Intuition zu lügen. Deswegen ist es ja natürlich ein Extrembeispiel, aber es ist halt ein Beispiel, das einen schon beschäftigen kann.
Also deswegen meine ich, also wenn wir halt über Ethik und irgendwie mal annehmen, oder ich versuche jetzt gerade eben ein bisschen den Punkt stark zu machen, wenn wir über das Kantsche System überhaupt nachdenken und irgendwie sagen, es hat auch was mit moralischen Handlungen in einem Alltagssinne irgendwie zu tun, ne? Das soll auch ein Grundsatz sein, nachdem du irgendwie dein Leben vollziehst und handelst, auch im Alltag. Wie anspruchsvoll und rigoristisch ist es dann? Also, weil auch mir von euch keiner halt erzählen kann, dass er noch nie gelogen hat.
Ja, lebenspraktisch halte ich die ganze Ethik ganz einfach für Blödsinn. Ja?
Okay.
So, also okay, ja, fair enough, klar. Dass ich immer nur so handle, dass alles, was ich tue, allgemeingültiges Gesetz wird, ja, am Arsch. Nein, so handle ich nicht, ja. So handelt niemand. Lebenspraktisch halte ich die ganze Philosophie, die wir hier diskutieren, einfach für Nonsens, ja. Aber nichtsdestotrotz kann ich in diesem Denksystem, diesem Grundsatz nicht zu lügen, etwas abgewinnen. Und gerade diesen Text Kant als übermäßig rigoristisch oder als Text zu verstehen, der, naja, da war er halt alt und wollte allen nochmal seine Pflicht aufdrücken hier und nochmal alles wirklich auf den letzten Punkt preußisch genau auszudiskutieren. Ja. Also die Kritik an dem Text kann ich dann nicht verstehen.
Naja, es ist halt, also der ist ja mehr oder weniger eher beispielhaft für den gesamten, also wenn man dem Kant den Rigorismus Vorwurf macht, also sagt Rigorismus im Sinne von, es ist ein sehr hartes, wie Manu irgendwie auch schon ausformuliert hat, einfach lebensunpraktisches Ethiksystem, das irgendwie auch fast so eine Selbstgeißelung irgendwie im Rahmen des Gesetzes, des heiligen moralischen Gesetzes irgendwie hinausläuft, dann müssen wir das halt jetzt hier einfach angeführt haben, weil der halt das zentrale Beispiel ist, das da immer angeführt wird.
Aber was Kant vor allem vorgeworfen wird, ist, dass seine Ethik ja sogar lebensfeindlich ist, dass das menschenfeindlich ist, immer die Wahrheit zu sagen, weil du könntest dir umgebracht werden. Und genau dagegen würde sich Kant mit diesem Text ja auch selbst stellen. Ne? Jeder, der so argumentiert, dem würde ich sagen, sorry, du hast den Text nicht verstanden. Die Wahrheit zu sagen ist lebensdienlich und wenn du umgebracht wirst, weil ich die Wahrheit gesagt habe, dann liegt es nicht daran, dass ich die Wahrheit gesagt habe, sondern dass du von jemandem umgebracht wirst.
Wir haben jetzt ja über die eine Formulierung des kategorischen Imperativs gesprochen und ich würde vielleicht nochmal die andere Formulierung des kategorischen Imperativs einführen wollen. Vielleicht magst du die auch kurz vorlesen.
Welche magst du denn von denen? Magst du das Naturgesetz oder magst du es dir selbst weg? Magst du wahrscheinlich, oder? Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.
Und die Formulierung ist eben eine Formulierung des kategorischen Imperativs, der man überhaupt nicht mehr Menschenfeindlichkeit vorwerfen kann. Und die, finde ich, auch sehr viel lebenspraktischer daherkommt als diese Verallgemeinerungsform, weil man eben hier ganz klar sagt, es geht um Menschen und es geht darum, wie Menschen behandelt werden sollen. Und zwar sollen Menschen nicht so behandelt werden, dass ich die nur als Mittel zu meinem Zweck, also zu meinem Vorteil, zu einem Ziel, das ich verfolge, benutze, sondern dass ich immer sehen muss, dass es ein Mensch, der auch eigene Ziele hat, der eigene Vorstellungen hat und dass das alles auch für mich selber gilt. Und das sagt er interessanterweise ja in der Fußnote hier, dass er das hier gar nicht unbedingt machen will, dass er den Grundsatz, nicht zu lügen, so scharf machen will, dass ich damit die Pflicht gegen mich selbst verletze. Aber an anderer Stelle würde Kant das ja schon sagen, dass wenn ich Handlungen tue, die mich selber nur als Mittel gebrauchen, dann verletze ich Pflichten gegenüber mir selbst. Und es könnte auch, man könnte Fälle konstruieren, wo das auch auf Lügen zutreffen würde. Man sagt, ich tue mir selber Unrecht damit, dass ich lüge.
Also ich werde der Menschheit in mir selber nicht gerecht.
Ich tue mir immer Unrecht damit, wenn ich lüge.
Ja, und in der Formulierung, finde ich, ist es eigentlich schon irgendwie auch hier deutlich, dass eben nicht menschenfeindlich gemeint sein kann oder dass es hier nur um so strikte Pflichterfüllung geht, sondern dass es halt darum geht, so weil ich halt eine gewisse Art von Mensch sein will und weil ich ein Teil der Menschheit bin, habe ich diese Pflicht nicht zu lügen, weil die Grundlage der Menschheit eben ist, dass wir wahrhaftig sind und aber auch die Grundlage für mich selber ist, dass ich wahrhaftig bin zu mir und zu anderen.
Ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, so dieser Text polarisiert auch fast 200 Jahre später noch. Auf der einen Seite geht es irgendwie um Gesellschaft und Recht und auf der anderen Seite aber auch irgendwie um unsere eigene moralische Grundintuition, dass die gerade in einem System, wie es Immanuel Kant vorgeschlagen hat, das sehr, sehr klar von einem klaren Gedanken oder mehreren Ausformulierungen eines klaren Gedanken, dass man da schnell in Reibereien kommt, wird bis heute ausdiskutiert. Ich habe da mal kurz nach einem Aufsatz geguckt, der das mal so ein bisschen zusammenfasst, wie viele Interpretationen es da genau gibt. 7 Stück. Wo sind da einfach mal so aufgeführt worden? Der Aufsatz ist von 2001. Insofern ist das sicherlich noch nicht ausdiskutiert insgesamt. Ich glaube aber, für uns sind die wesentlichen Punkte durchgekommen. Nämlich einmal, dass Wahrheit und Wahrhaftigkeit zumindest in einer vertragsbasierten Gesellschaft so zentrale Werte sind, dass man niemals leichtfertig damit umgehen kann oder irgendein Recht einführen kann, diese auf eine einfache Art zu hintergehen. Da muss es auf jeden Fall immer eine große, breit angelegte Diskussion gehen. Kant würde sogar sagen, es ist einfach unmöglich, das zu machen. Genau, natürlich den Link zu dem Aufsatz findet ihr in der Beschreibung. Ich freue mich über mein Comeback. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit den beiden diskutieren zu dürfen. Ich bin ab jetzt wieder mehr am Start. Ich hoffe, dass ihr auch ganz viel am Start seid. Zum Beispiel sind wir am 25.09. im Freising zum Thema Einsamkeit mit Lisa Fitzek. Da würde ich mich freuen, euch auch mal kennenzulernen. In diesem Sinne, ciao, ciao.